Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pausengong. Wie immer dabei ist natürlich unser geistlicher Beirat, der Pfarrer Rainer Maria Schießler. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder da sind, Herr Schießler.
Gern, ja.
Und ganz herzlich begrüßen möchte ich natürlich auch unseren Gast heute, die liebe Frau Sibylle Schmitz. Schön, dass Sie da sind, Frau Schmitz.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Genau, Frau Schmitz, wir haben Sie heute eingeladen, weil Sie für die KIG eine geschätzte Expertin sind für zahlreiche Themen von Neurodivergenz, bedürfnisorientierter Pädagogik. Wir haben schon ganz viele Digitalks mit Ihnen veranstaltet und auch zuletzt über das Thema Helikoptereltern gesprochen und da ganz, ganz viel Resonanz bekommen. Ja, mit Ihrer breit gefächerten Erfahrung bringen Sie dann genau damit heute die Expertise mit für das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Und zwar eben diese Helikoptereltern. Wir sprechen heute drüber, wie Kinder heute aufwachsen, mit welchen Herausforderungen Eltern da konfrontiert werden und vor allem, welche Entwicklungen und Gründe dahinter stecken, die dafür oder dazu beitragen, dass sich eben dieses Phänomen der sogenannten Helikoptereltern in großen Anführungsstrichen entwickeln konnte. Frau Schmitz, wie hat sich denn unsere Lebensrealität verändert? Welche gesellschaftlichen Faktoren haben denn dazu beigetragen, dass wir als Eltern, als Familien heute in einer entsprechenden Lebensrealität leben, die ja gewisse Besonderheiten mit sich bringt in der Elternschaft und in der Erziehung?
Also es hat sich so ziemlich, eine kurze Antwort auf Ihre Frage wäre, es hat sich so ziemlich alles geändert. Also wenn man in die Kindheiten schaut, in den 80er und in den 90er Jahren, davon findet sich fast gar nichts mehr wieder im Jahre 2025. Und ich spreche jetzt hier hauptsächlich von Westdeutschland. Das muss ich dazu sagen, da muss man schon unterscheiden, weil da gibt es einfach schon eine unterschiedliche Geschichte zwischen Ost- und Westdeutschland. Aber es ist so, dass in den 90er Jahren ging das los, dass die Berufstätigkeit beider Elternteile ganz stark vorangetrieben wurde. Das hatte damals schon auch noch mit der Frauenbewegung sehr viel zu tun. Die Unabhängigkeit, also mehr Unabhängigkeit der Frauen von ihren Männern oder überhaupt von der patriarchalischen Gesellschaft. Und wir sind heute an dem Punkt angekommen, wo wirklich ein Großteil beider Elternteile zum Beispiel berufstätig ist. Das heißt, außerhäuslich Verpflichtungen und Verantwortungen übernimmt und einer Berufstätigkeit nachgeht. Das ist zum Beispiel ein Riesenunterschied im Vergleich zu Anfang der 90er. Und das hat natürlich einen riesen Einfluss gehabt auf das Familienleben. Die Eltern verbringen heutzutage weniger Zeit mit den Kindern. Die Kinder verbringen sehr viele Stunden am Tag in den Bildungseinrichtungen, in der Krippe, in der Kita, in den Ganztagesschulen, im Hort. Und dementsprechend ist die Zeit, die die Eltern mit den Kindern zu Hause verbringen, wo sie dann auch alltagspraktische Dinge mit den Kindern zusammen jeden Tag einüben, weniger geworden, viel weniger geworden. Das ist zum Beispiel ein großer Faktor. Ein anderer großer Faktor ist, dass die Mehrheit der Eltern, also jetzt statistisch betrachtet, später ins Familienleben einsteigt. Also die erstgebärenden Mütter sind heute so im Durchschnitt, im statistischen Durchschnitt um die 30. Viele sind auch 35, 40 mit dem ersten Kind. Und das ist eben auch etwas, was wir als Gesellschaft verstehen müssen oder wo wir auch uns ein Stück weit da das erkennen müssen, dass es natürlich auch einen großen Einfluss darauf hat, wie begreife ich mich als Mutter, als Vater. Ich stehe an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben. Ich habe vielleicht schon einige Jahre Berufserfahrung gesammelt. Ich gehe diese ganze Elternschaft aus einem ganz anderen kognitiven Reife heraus an. Und viele Eltern sind sich dieser Verantwortung schon sehr bewusst und möchten das alles gut und richtig machen und lesen ganz viel. Also es gibt heutzutage so viel Fachliteratur zur Entwicklungspsychologie und zur frühen Kindheit wie noch nie zuvor, aber eben auch Elternratgeber, also populärwissenschaftliche Fachliteratur. Und auch auf Social Media wird das Thema Erziehung und Kindheit so intensiv diskutiert und zum Thema gemacht wie noch nie zuvor. Es werden einzelne Erziehungsszenarien durchanalysiert. Zum Beispiel, mein Kind schlägt ein anderes Kind mit einem Stock auf dem Spielplatz. Und was mache ich jetzt? Also wie reagiere ich da jetzt als Elternteil? Und dann gibt es ganz viele Influencer und Influencerinnen, die dann dazu Analysen vornehmen. Also es werden wirklich Kleinstsituationen ganz in der Tiefe analysiert und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Und da wird dann teilweise auch so ein bisschen nach der besten Lösung gesucht oder, ne, also so. Das heißt, die Eltern heutzutage sind auch sehr in der Beobachtung, sehr auf dem Präsentierteller. Es wird sehr stark gewertet. Wie geht diese Mutter oder dieser Vater jetzt mit dem Trotzanfall von dem Kind um? Ne? Also es wird sehr stark gesellschaftlich thematisiert und es spüren auch viele Eltern, dass sie beobachtet werden, dass ihr Verhalten gewertet wird, und das hat auch damit zu tun, dass wir uns als gesamte Gesellschaft gerade in so einem ganz groß angelegten Suchprozess befinden. Wir wollen mit Kindern anders umgehen in Deutschland. Da sind wir uns alle einig. Wir haben die Rechte der Kinder noch mal ganz anders jetzt in den Vordergrund gestellt. Also eigentlich sind wir seit 1992 schon Mitgliedstaat in der UN-Kinderrechtskonvention. Also eigentlich schon seit über 30 Jahren. Aber erst jetzt, 2022, hatten die Bildungseinrichtungen der frühen Kindheit die gesetzliche Auflage, dass sie Schutzkonzepte entwickeln, in ihren Teams gemeinsam reflektieren, was gibt es für Formen von Gewalt, wie wollen wir damit in unserer Bildungseinrichtung umgehen, welchen Verhaltenskodex legen wir uns selbst auf, also welchen Verhaltenskodex entwickeln wir miteinander im Umgang mit Kindern. Also wir schauen da viel genauer hin und haben das wirklich jetzt auch schriftlich festgehalten. Und das ist für viele, auch für die pädagogischen Fachkräfte, ist es noch eine ganz neue Art, teilweise mit Kindern umzugehen, weil wir das ja, viele Erwachsene, das aus ihrer eigenen Kindheit nicht so kennen. Ja, also da gab es diese bewusste Reflexion und die bewusste Implementation der Rechte der Kinder in der Gesellschaft gab es da so noch nicht in der Form. Und da suchen wir gerade alle nach einem neuen Umgang mit Kindern, einem respektvollen, achtsamen, rücksichtsvollen Umgang mit Kindern, gerade weil Kinder ja nicht selber für ihre Rechte einstehen können, sondern die sind eben darauf angewiesen, dass wir Erwachsenen die Verantwortung dafür übernehmen. Und auch das spüren und bemerken die Eltern, das geht ja nicht an Eltern vorbei, auch wenn die jetzt nicht in einer Kita arbeiten, aber es gibt ja auch Plakate, auf denen die Rechte der Kinder stehen. Ne? Es wird ja an ganz vielen Stellen dafür geworben und viele Eltern möchten es einfach gerne richtig machen und haben dann auch aus ihrer Perspektive den Eindruck, ich darf meinem Kind gar nichts mehr vorgeben, sondern es muss alles mein Kind selber entscheiden dürfen. Habe ich jetzt ja auch so gelesen, denn mein Kind hat ja da ein Recht drauf. Und gleichzeitig haben viele Eltern so den Eindruck, ich muss mein Kind schützen. Wenn ich mich nicht kümmere, kümmert sich keiner. Ja. Und da entsteht auch eine große Unsicherheit bei den Eltern. Und das ist übrigens auch schon auf einer Metaebene sehr nachvollziehbar, weil wenn Sie mal in die aktuellen politischen Diskussionen und Projekte schauen, da tauchen die Bedürfnisse der Familien und das Thema Bildung fast gar nicht auf. Mhm. Ja? Also die Rechte der Kinder werden von der Politik im Moment nicht in den Vordergrund gestellt und die Bedürfnisse der Kinder und der Familien. Viele Eltern erleben sich in unserer Gesellschaft als Einzelkämpfer. Mhm. Ja. Ich bin ja auch Logopädin von Beruf und ich habe das ganz oft erlebt, dass sobald ein Kind zum Beispiel jetzt, wir nennen das einen besonderen Förderbedarf hat, ja, also in irgendeiner Weise eine Entwicklungsauffälligkeit, eine Entwicklungsverzögerung, eine Verhaltensauffälligkeit hat, dann werden die Eltern wirklich von A nach B nach C geschickt. Und man muss hoffen, dass sie auf den Facharzt treffen, der sich dann wirklich mit der Thematik auskennt. Auch das ist nicht sicher. Mhm. Dann muss man hoffen, dass sie einen Platz bei der Logopädin oder beim Ergotherapeuten bekommen für ihr Kind. Also das kann für Familien eine Riesenherausforderung sein. Plus, dass ich dann zu meiner Berufstätigkeit auch noch das Kind natürlich zu den Therapiesitzungen fahren darf. Also das ist wieder ein organisatorischer Mehraufwand, ja. Und wir als Gesellschaft haben da bisher immer, ja, das machen ja die Eltern, ne? So ungefähr, die haben ja das Kind in die Welt gesetzt. Also Eltern, kümmert euch drum. Also wir haben nie nachgefragt als Gesellschaft, ja, können die Eltern das noch stemmen, ja. Mhm. Es ist eigentlich immer nur mehr dazugekommen, die Berufstätigkeit, der Anspruch an die frühkindliche Bildung und so weiter. Aber es wird, die Familien werden zu wenig in Deutschland unterstützt, um all diese ganzen organisatorischen Aufgaben rund um den Familienalltag bewältigen zu können. Da fragt keiner danach, wie das die Eltern schaffen sollen. Und dann wundern wir uns, dass die Eltern überbehütend werden und sehr besorgt sind und ängstlich werden und sich als Einzelkämpfer empfinden.
Also ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen, die viel Druck ausüben von außen, aber auch wahrscheinlich von innen. Und trotz dessen, dass die Eltern so reflektiert sind und das ja eigentlich nur ja im besten Sinne ihre Erziehung verfolgen, scheinbar damit oft ja dann doch irgendwie überfordert sind oder diese, Sie haben es auch schon angesprochen, dieses zu viel an Entscheidung für das Kind ja auch oft im Umkehrschluss gar nicht so positiv ist für die kindliche Entwicklung.
Ja. Mir ist jetzt so ein Gedanke gekommen, dem ich jetzt Ihnen die ganze Zeit zugehört habe. Ich treffe ja auch viele junge Leute, die vor der Wahl stehen oder vor der Entscheidung, Kinder kriegen oder nicht. Und da hört man oft diesen sehr schlimmen Satz, in diese Welt darf man keine Kinder mehr setzen. Mhm. Und den lehne ich zutiefst ab. Erstens, weil es ein Auftrag ist, der mich als Geschöpf vom Schöpfer selber übergeben worden ist und ich das nicht bestimme. Jedes Kind ist ein Geschenk für diese Welt. Wenn man diese Dinge alle so hört, die Sie jetzt richtigerweise erst aufgezählt haben, dann fühlen sich solche jungen Leute bestätigt. Ja, was tue ich mir denn da an? Vor allem, was tue ich dem Kind an? Es kommt also nicht eine Gesellschaft, in der man um seine Rechte kämpfen muss, in dem es mehr oder weniger auf der Strecke bleibt, in dem es gar keine richtige Familie mehr ist, weil es die mehrere Zeit ja außerhalb der Familie verbringt und so weiter und so fort. Ich würde einfach sagen, vor allem wenn man sagt, heute ist es so, ich gehe dann in die Vergangenheit. Ich bin jetzt 60 geboren, also noch vor den 80er, 90er, da war ich dann schon wenigstens so weit erwachsen, dass ich das Abitur gehabt habe. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, wenn ich zurückschaue, und ich will da gar nichts ideologisieren oder harmonisieren, dass meine Zeit, in der ich Kind und Jugendlicher sein durfte, so schlecht war, dass man sie verbessern musste. Ganz im Gegenteil. Mhm. Wenn ich jetzt nur auf ein paar Punkte eingehe, wenn Sie das sagen, beide Eltern berufstätig. Ja, wir haben uns das nicht geleistet, dass die Mama nicht gearbeitet hat, sondern wir haben uns zurückgenommen. Wir hatten halt dann nur ein Einkommen und dementsprechend haben wir gelebt. Und man ist halt nicht dreimal im Jahr irgendwo in Urlaub gefahren, sondern man war 2 Wochen im Sommer im Bayerischen Wald bei den Verwandten. Das war dann der Urlaub. Mhm. Man hat das aber für uns nicht gerechtfertigt, sondern für uns war das paradiesisch, dort zu sein. Mhm. Das heißt, es geht um das Ambiente, das man da entwickelt hat. Ich habe Eltern gehabt, und das sage ich bei jeder Gelegenheit, die hatten nur eine Berufung, nämlich 100% für uns Kinder da zu sein. Mhm. Und die hatten keine Spur einer Anwandlung Helikoptereltern oder wie sagt man heute, Schneeräumeltern, ist der neue Begriff. Mhm. Das ist nur Steigerung von Helikopter. Hinfahren und alles aus dem Weg räumen. Der hat nie gegeben. Ich bin einmal in meinem Leben an meinem ersten Schultag in die Schule gebracht oder begleitet worden. Nie gebracht worden, nie gegangen. Der Vater hat nie das Auto rausgerammt wegen mir. Sondern man ist halt da hingegangen. Das war einmal und da war es aus. Und ich hätte es nie gewollt, dass ich nochmal hingebracht würde. Das heißt, es war ein ganz anderes Ambiente, mit uns als Kindern umzugehen. Mhm. Und die Selbstverständlichkeit, dass Eltern für uns da waren, die musste nicht irgendwo rechtlich oder irgendwie begründet werden. Das war der knallharte Auftrag. Und das hat man mit Liebe und immer gemacht. Und ja. Bei allen richtigen Aspekten, die Sie da angeführt haben, mein Hauptpunkt liegt darin, werden den Eltern, die wir in der Seelsorge antreffen, die wir begleiten, immer zu sagen, das ist eure Berufung. Haut euch rein. Und vor allem lebt es mit einer Leidenschaft, die euch erfüllt. Und je erfüllter ihr seid, umso mehr wird es euer Kind spüren. Und ich denke, Berufung zu leben und für Kinder da zu sein, kann nicht bedeuten, ich entscheide alles für mein Kind. Ganz im Gegenteil. Aber ich begleite mein Kind in jeder Entwicklungs- und Entscheidungsphase.
Also ich gebe Ihnen da inhaltlich komplett recht. Ich würde ergänzen, also zum einen, ja, traut euch an diese also wunderbare und alles verändernde Lebenserfahrung heran, Kinder in diese Welt zu setzen. Also ich als Mama habe das auch als das größte Geschenk meines Lebens erlebt, meine beiden Töchter. Gleichzeitig finde ich den Punkt schon auch wichtig, es braucht ein Dorf. Ja, und was Sie jetzt beschrieben haben, Herr Pfarrer Schießler, es ist total, ich freue mich so, dass Sie so eine schöne Kindheit hatten. Und da haben das wahrscheinlich die Mehrheit der Familien so gemacht. Und deswegen sind Sie da in einem Pulk von Kindern zur Schule gegangen. Also Sie waren quasi auch nicht alleine, sondern Sie waren zwar nicht von Erwachsenen begleitet, aber von anderen Kindern. Und da ist wieder dieser gesellschaftliche Aspekt so wichtig, ja. Mhm. Wir als Gesellschaft müssen wieder erkennen, dass wir Familie wieder schätzen müssen. Ja. Und dass wir alle da die Eltern, die unterstützen müssen. Wenn ich an einer Mutter vorbeilaufe, die ist mir vor ein paar Tagen passiert, die einen riesigen Kinderwagen schiebt, in dem 2 Kinder sind und dann hat sie noch eine Tasche sich so an den Arm gehängt. Eine schwere Tasche, weil die nicht mehr unten in den Kinderwagen reingepasst hat. Und die versucht dann da beim Metzger reinzukommen mit ihrem Kinderwagen. Überall, wo man Eltern in der Öffentlichkeit sieht, darf und soll man helfen. Aber und nicht, was halt passiert ist, ja, dass Leute wirklich daneben stehen und was weiß ich, ein Kind benimmt sich, wie ein Kind sich halt benimmt. Es ist laut, es hat Gefühle, es macht gerade irgendwas und die Mama hat den Kopf voll mit irgendwelchen Terminen, was sie alles noch erledigen muss. Und keiner kommt auf die Idee, dass er die Mutter jetzt in der Situation mal unterstützt, statt mit dem Finger auf sie zu zeigen. Das ist eine große Schwierigkeit, die ich da sehe. Und ich finde, wir müssen auch endlich mal wegkommen davon, diese Begrifflichkeiten, ja, Helikoptereltern, Rasenmähereltern, Curlingeltern, Schneeräumeltern, ja. Also wir finden Schubladen für die Eltern und betiteln sie mit solchen Begrifflichkeiten, mit einem gewissen vorwurfsvollen Unterton. Und was wir aber nicht fragen, ist ja, warum verhalten sich denn die Eltern so, ja? Und das hat eben sehr viel mit der Gesellschaft zu tun und damit, dass wir noch nie so wenig Kinder in Deutschland hatten wie heute. Also wir haben eine absolute Minderheit an Kindern, so wenig hatten wir noch nie. Dementsprechend gibt es auch sehr wenig Eltern von minderjährigen Kindern. Das ist auch eine Minderheitengruppe, statistisch unter den Erwachsenen. Und dementsprechend haben Eltern auch im Moment kein politisches Gewicht. Sie sind keine interessante Wählergruppe für Politiker und Politikerinnen. Und das heißt, die Eltern alleine, selbst wenn die sich für die Rechte ihrer Kinder auch politisch engagieren und sich kümmern und das tun und machen, die werden nur was erreichen, wenn andere, die schon erwachsene Kinder haben, oder die gar keine Kinder haben, sie mit unterstützen.
Aber das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Klar, Mutter mit Kind und so weiter, das tue ich doch nicht, weil sie Mutter ist und Kinder hat. Das tue ich, weil ich ein anständiger Mensch bin. Ob das jetzt ein Senior ist, der aus dem Bus aussteigen muss oder was. Ich helfe. Ich helfe nicht nur, weil ich Christ bin und zur nächsten Liebe, Nächstenliebe berufen bin, sondern weil sie das so kehrt. Weil wir erzogen wurden in der Trambahn, wenn jemand kommt, dann stehst du auf und gibst ihm einen Platz. Das hat mit den Rechten der Eltern und der Kinder nichts zu tun. Das ist eine Frage, wie gebärdet sich diese Gesellschaft? Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir im Straßenverkehr miteinander? Wie gehen wir im Lokal miteinander? Überall dort, wo Menschen aufeinander treffen. Das ist völlig klar. Aber wo ich Ihnen unbedingt ein Recht geben muss, ist wirklich die Frage, was für Gesellschaft sind wir? Sind wir eine familienfreundliche Gesellschaft? Sind unsere jungen Leute wirklich, haben die Lust drauf, Eltern zu werden? Und da entdecke ich ein großes Ausrufezeichen, weil ich immer wieder junge Leute treffe in meiner Nähe, die sagen, na, also ich glaube, Kinder will ich gar nicht haben.
Ja.
Dieser Satz ist so kalt, der ist nicht kalt gemeint, sondern da stellen junge Menschen fest, entweder sind sie überfordert, haben sie Angst davor, entwickeln keine Leidenschaft dafür. Auf jeden Fall wird das, was ihnen geschenkt ist, nämlich älter zu werden, wird einfach mit Bausch und Bogen weggetan. Das könnte nicht mein Lebenssinn sein. Dann stehe ich da, muss jetzt sagen, als der Zölibatäre, der freiwillig darauf verzichtet hat, um den Menschen zu zeigen, es gibt eigentlich nichts Schöneres als Eltern zu sein. Und ich glaube, da müssen wir uns hinbewegen. Vielleicht weniger, ob wir uns genügend um die Kinder kümmern, sondern kümmern wir uns um diese jungen Leute, die die Chance haben, Eltern zu werden. Und wie kommen die dazu, das für sich auszuschließen? Ich habe es bewusst für mich ausgeschlossen, weil ich ein anderes, sage ich mal, spirituelles Angebot bekommen habe, das ich drüber setzen möchte. Aber das ist nur mein ganz besonderer Weg gewesen. Ist was anderes, als wenn ein junger Mensch sagt, na also, was, ich will die Welt sehen, ich will Reisen machen, ich will das. Ich will doch nicht ein Kind damit belasten, dass ich da dauernd unterwegs bin und irgendwie sowas. Die Lust am Leben geht verloren, wenn die Lust an Kindern nicht mehr da ist.
Ja, ich denke, wir haben ja auf der einen Seite auf jeden Fall irgendwie ein systemisches oder strukturelles Problem auf Seite der Politik, aber wie Sie auch richtig gesagt haben, Herr Schießler, einen Gesellschaftswandel, der ja vielleicht auch geprägt durch Emanzipation und einen gewissen Lebensstandard, der mittlerweile sich einfach ja so eingebürgert hat, viele so ganz rein rational dann nicht mehr mit einer Familie und der Berufstätigkeit und gleichzeitig Familie vereinbaren, irgendwie sich vorstellen können. Wie könnte man denn Familien unterstützen, wenn wir jetzt rein von der politischen Unterstützung mal absehen? Sie haben vorhin schon so ganz schön gesagt, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen oder Kinder großzuziehen. Erleben Sie da irgendwelche Initiativen oder in Ihrem Umkreis irgendwie Familien, die sich da gewisse Konzepte ausgedacht haben oder gewisse Projekte etabliert haben, um gemeinschaftlich vielleicht auch im überfamiliären Verbund sich zu unterstützen?
Ja, also da fällt mir direkt ein Koki-Netzwerk ein. Koki steht für Koordinationsstelle Kinderschutz, glaube ich. Koki, es gibt so Koki-Stellen in verschiedenen Gemeinden. Und ich war in Weißenburg-Gunzenhausen und habe dann einen Vortrag gehalten, weil die hatten Jubiläum von ihrem Koki-Netzwerk Frühe Hilfen. Und die haben so eine ganz tolle Zusammenarbeit auch mit dem Jugendamt. Da waren ganz viele Projekte mit drin. Da waren Hebammen involviert, die jungen Eltern unterstützen. Da war von der Koki-Stelle selber ein Elterncafé und all sowas. Also die haben so eine Art, die haben das Dorf sozusagen nachempfunden durch verschiedene solche Angebote. Und was sie zum Beispiel auch hatten, waren so Wunschgroßeltern. Das hieß nicht Leihopa oder Leihoma, weil das fanden die keinen schönen Begriff, sondern die haben das Wunschgroßeltern genannt. Das heißt, Senioren und Seniorinnen, die gerne ein Enkelkind haben möchten, ja, und halt eben kein leibliches haben. Und die dann bei diesem Projekt Wunschgroßeltern mitgemacht haben und dann haben die einen Wunschenkelin oder einen Wunschenkel bekommen und haben dann immer wieder mit diesen Kindern was halt unternommen, ne? Was Großeltern halt so machen. Ja? Und das hat, also fällt mir jetzt einfach gerade ein, in dieser Koki-Netzwerkstelle hat das super funktioniert, dieses Projekt. Ich glaube, die haben sogar irgendeinen Preis gewonnen. Also diese Wunschgroßeltern, das kam super gut an. Also wir brauchen neue familiennahe Formen von Netzwerken, von Dorfersatz, ja, dass die Eltern das Gefühl haben, hey, wenn ich aus der Haustür gehe, dann begegne ich hier nicht einer familienunfreundlichen Umwelt voller Barrieren, wo ich mir vorher überlegen muss, wo kann ich mit dem Kinderwagen hin und wo nicht, sondern ich habe verschiedene Anlaufstellen, ich habe ein Familienzentrum, ich habe vielleicht ein Gemeindezentrum, ne? Kirchliche Gemeinden, die Familienangebote machen, niederschwellige Familienangebote, wo Eltern wirklich ganz konkret im Alltag unterstützt werden. Und wir müssten auch ganz dringend verschiedene bürokratische Prozesse abbauen. Wir müssten die Kindergärten und die Krippen noch viel besser mit Ressourcen ausstatten. Also das ist so ein ganz großer Punkt. Die Kindergärten, die Krippen, die Tagespflegeeltern, die fangen jetzt ganz viel auf von dem, was familiär nicht mehr in dem Ausmaß stattfinden kann, weil beide Eltern berufstätig sind.
Und da ist die
also die haben
Chance.
Die Kinder viel länger in der Betreuung als früher. Ja. Und da müssten die personell besser aufgestellt werden. Es müsste eigentlich in jeder Einrichtung auch einen Ruheraum geben, einen Rückzugsraum. Die meisten Einrichtungen sind so aufgebaut, dass es gar keine Ausweichräume gibt. Mhm. Ja. Das heißt, Kinder verbringen 40, 50 Stunden in der Woche im Lärm.
Ja.
Also viele Kinder heutzutage haben einen Arbeitsalltag, dem würde man den meisten Erwachsenen nicht zumuten.
Mhm.
Auch das ist so ein Punkt, das müssen wir uns einfach mal klar machen. Ja? Das ist... die Krippen und Kitas müssen noch viel besser ausgestattet werden. Die sind ja auch ein Stück weit Dorfersatz. Ja? Mhm. Das Kind geht da mehrere Jahre in diese Einrichtung und knüpft ja auch intensive Beziehungen dort zu den Kindern, die da sind, zu den Erwachsenen, die da sind. Und das ist ein ganz wichtiger Teil der Kindheit. Kinder verbringen heutzutage einen Großteil ihrer Kindheit in den Bildungseinrichtungen. Also müssen wir die Bildungseinrichtungen dafür auch ausstatten. Wir haben ja heutzutage immer noch Betreuungsschlüssel und räumliche Ausstattungen, die noch an die Modelle von Anfang der Nuller 2000er Jahre ausgerichtet sind. Auch unsere Bildungspläne, die sind ja 2005 eingeführt worden in den Bundesländern. Und die haben sich noch ganz stark am Familienmodell aus den 90ern orientiert. Mhm. Und dieses Familienmodell gibt es in Deutschland nur noch als Minderheit. Ja, von denen gibt es viel weniger als von diesen anderen neuen Familienmodellen. Und da muss die pädagogische Fachwelt auch noch mal ganz neu nachlernen, was jetzt eigentlich alles passiert ist an Veränderung. Plus die pädagogische Fachwelt muss noch viel besser ausgestattet werden mit Ressourcen.
Ich höre es immer... Es muss das geschehen, es muss das geschehen, es muss Ruheraum. Ich bin bei allem dabei, Sie haben mit allem recht. Nur wissen Sie, wo ich ein Problem habe? Wer macht's denn jetzt? Wissen Sie, unser Problem hier in der KIG ist, wir sind ja ein werbender Berufsfachverband. Wir wollen junge Menschen dazu begeistern, wie schön und nicht nur wie wichtig für die Gesellschaft, sondern wie schön und erfüllend der pädagogische Beruf ist, ob in der Kita, ob in der Schule und so weiter. Darum sage ich, das wäre ja jetzt genau die Chance, die wir haben, dass angesichts der bekannten Notwendigkeiten, eben vom Ruheraum begonnen, vom Lärm und so weiter, dass die Kinder die Mehrerzeit in Einrichtungen sind als zu Hause, was für einen Wert dieser Beruf des Erziehers bekommen hat, dass ich sage, du bist mit dem Kind vielleicht mehr zusammen als die eigenen Eltern. Das ist deine Riesenberufe. Worauf ich hinaus will, ist, sie zeigen genau richtig auf, was fehlt und was getan und getan werden muss. Ich möchte ganz bewusst auf den anderen Weg gehen. Ich möchte Leute gewinnen dafür, dass sie sich da nicht, weil sie müssen oder weil ein Notstand besteht, sondern weil das eine unwahrscheinlich tolle Aufgabe ist, sich in diesen Beruf reinhalten. Dass dieser Beruf des Erziehers wieder eine Attraktivität bekommt, wie er es ja früher gehabt hat. Unsere Lehrer, ob auf der Grundschule, im Gymnasium, das waren für uns ja fast halbe die Päpste. Das waren Respektspersonen, das waren Autoritäten, die sind in den Raum reingegangen und dann war der Fall klar, wer hier der Chef im Ring ist. Das war ein Beruf, den viele von meinen Altersgenossen angestrebt haben, weil sie das weiterführen wollten, weil sie positiv da dahin gebracht worden sind. Und da möchte ich mehr das entwickeln. Festzustellen, was getan werden muss, ist gut, aber da muss ich einen Rossenreiter nennen. Wer bitte macht's? Wo ist es? Wo gehe ich hin? Sagen Sie was, da gehe ich sofort dahin und sage, ich brauche hier einen Ruheraum, ich brauche das.
Ja gut,
wir dürfen also nicht bei den Forderungen stehen bleiben, das ist mir zu wenig.
Also die gesetzlichen Vorschriften, ab wann eine Kita eine Betriebserlaubnis bekommt und so weiter, das machen die Gesetzgeber, das beratende Gremium ist das Institut für Frühpädagogik, also jetzt in Bayern, ich rede jetzt von Bayern.
Ja, aber das ist alles gut. Wir haben auch die gesetzliche Vorschrift, dass jeder einen Anspruch auf einen Kita-Platz hat, den gibt es aber nicht. Meine Familien hier im Glockenbachviertel, die zahlen bis zu 1.300 Euro für so einen Platz. Das ist ein Gehalt nur für einen Kita-Platz. Warum? Weil der gesetzliche Anspruch, der ist ja ganz nett, wenn der Platz nicht da ist.
Ja, genau.
Also was
und deswegen müsste
das
mehr Energie auch von Seiten der Politik und Geld, also ganz konkret Geld in die frühkindliche Bildung der Kinder gesteckt werden. Ich bin bei Ihnen, Herr Pfarrer Schießler, wenn Sie sagen, das ist einer der schönsten Berufe der Welt, das sehe ich auch so. Meine Mutter ist auch Erzieherin von Beruf, sie hat 15 Jahre lang einen Kindergarten geleitet. Meine Schwester ist auch Erzieherin von Beruf. Also ich finde es auch einen der schönsten Berufe der Welt tatsächlich. Meine 16-jährige Tochter macht gerade Praktikum in ihrem eigenen Kindergarten, also wo sie früher selber als Kind hingegangen ist und findet es total schön. Ich bin ganz ihrer Meinung. Und dennoch ist auch die pädagogischen Fachkräfte die können diesen Beruf dann als einen schönen Beruf wahrnehmen, wenn sie die Rahmenbedingungen dafür bekommen, die Kinder in dem Ausmaß begleiten zu können, wie es heutzutage notwendig geworden ist. Also wir kommen nicht drum rum, über die Mittel zu sprechen. Mhm. Also die sind Teil der Attraktivität des Berufs. Weil wenn ich in einer Regelgruppe mit 25 Kindern bin und da sind 8 Kinder dabei, die eigentlich einen Integrationsstatus bräuchten, aufgrund von ihren Entwicklungsverzögerungen, aufgrund von ihren Verhaltensauffälligkeiten oder es sind auch Kinder dabei, die zum Beispiel noch kein Wort Deutsch sprechen und ich habe keine Mittel und keine Ressource, diesen Kindern gut zu begegnen und diese Kinder gut zu beantworten in ihren Bedürfnissen, dann ist es nicht mehr der schönste Beruf der Welt, Herr Pfarrer Schießler.
Definitiv. Also dafür setzen wir uns ja auch in der KIG vehement ein, dass Bildung, sei es frühkindliche Bildung als auch schulische Bildung, einfach auch politisch wieder ins Zentrum gerückt wird und hierfür auch einfach, wie Sie schon gesagt haben, Mittel zur Verfügung gestellt werden, die ein pädagogisches Arbeiten, so wie es sich die Pädagoginnen und Pädagogen wünschen und so wie es auch für unsere Kinder wünschenswert ist, wieder möglich ist. Ich möchte jetzt ganz gern nochmal die Brücke schlagen. Uns hören ja heute ganz viele Eltern bestimmt zu, aber auch ganz viele Pädagoginnen und Pädagogen, die ja auch ja einfach in ihrem Alltag immer wieder im Elternkontakt sind und wir da auch ganz oft das Feedback bekommen, die Elternarbeit ist total schwer geworden, weil eben Eltern in der Zeit oder weil die Eltern wissen, dass ihre Kinder so viel Zeit in diesen Einrichtungen verbringen, natürlich ihnen auch viel daran gelegen ist, dass die Zeit dort dann für die Kinder natürlich möglichst angenehm ist. Für die Pädagogen natürlich auch oft schwierig, weil viele Eltern mitmischen und das auch nicht immer zur Zufriedenheit der Eltern ist. Wie kann ich denn als Pädagogin, als Pädagoge Eltern begegnen, die ja auf mich augenscheinlich den Eindruck machen, dass sie da irgendwie Schwierigkeiten haben, dass sie unzufrieden sind? Wie komme ich da ins Gespräch? Wie kann ich ihnen aufzeigen, dass vielleicht ein gewisses Loslassen auch irgendwie eine Form der Liebe ist, dass sie ihrem Kind vertrauen dürfen, dass sie vor allem auch den Pädagoginnen und Pädagogen, die ja das Fachpersonal sind, die Fachkräfte sind für die Kinder, dass sie denen vertrauen dürfen?
Mhm, danke für die Frage. Ich stelle fest, dass mittlerweile die Eltern wirklich auch eine Eingewöhnungszeit brauchen in die Kindertageseinrichtungen. Und zwar gerade, weil wir so intensiv über Kindheit und kindliche Entwicklung und frühkindliche Bildung sprechen in dieser Gesellschaft wie nie zuvor. Es gibt ganz viel Fachliteratur und die Eltern schauen deswegen auch viel genauer hin und haben da Erwartungen und Fragen und Sorgen und haben auch Ängste, dass es ihrem Kind vielleicht nicht gut gehen könnte. Und deswegen ist es ganz wichtig, von Anfang an Gespräche anzubieten, mit den Eltern ins Gespräch zu gehen, mit den Eltern auch die Eingewöhnungsphase sehr genau zu besprechen, was kommt da auf sie und auf ihr Kind zu. Was viele Einrichtungen auch mittlerweile machen, was ich toll finde und was ich auch empfehle, ist ein Eingewöhnungsabschlussgespräch. Also, dass man sich wirklich nach 3 oder 4 Monaten nochmal zusammensetzt. Also wenn man wirklich so das Gefühl hat, so jetzt ist das Kind wirklich ziemlich gut angekommen, also es kennt jetzt alle unsere Abläufe, es hat vielleicht schon feste Spielkameraden gefunden sogar. Und dass man dann die Eltern nochmal zu einem kürzeren Gespräch, da geht es jetzt nicht um eine Stunde oder so, aber nochmal einlädt und sagt und auch die Eltern bewusst wirklich fragt, wie haben Sie jetzt die Eingewöhnung erlebt? Hat sich ihr Kind in seinem Verhalten verändert, wenn es jetzt nach Hause kommt? Und aber auch die Eltern wirklich bewusst fragen, wie ist es Ihnen, wie ist es Ihnen gegangen? Wie geht's Ihnen damit? Was waren für Gefühle da? Sie haben bestimmt auch Sorgen gehabt. Dass man die offen, also dass man ihnen signalisiert, sie dürfen hier auch über ihre Gefühle sprechen. Wir nehmen das nicht persönlich, wir sind da nicht irgendwie beleidigt, wenn sie noch uns auf die Prüfschale legen und noch kontrollieren, wie es ihrem Kind geht und wie wir mit ihrem Kind umgehen, sondern sie dürfen offen über ihre Gefühle hier reden, weil das ein ganz wichtiger Teil ist, der für ihr Kind eine ganz große Rolle spielt. Also da offen und ehrlich nachzufragen, sodass die Eltern merken, hier gibt es einen Raum, in dem man ehrlich und offen sein darf. Und die Pädagoginnen und Pädagogen schauen da mit einer Achtsamkeit hin. Ja, also sich an die Seite der Eltern zu stellen und diese Verantwortung schon gemeinsam auch offen und ehrlich und realistisch anschauen. Es ist eine große Verantwortung. Es ist auch eine tolle, eine schöne Verantwortung, Eltern zu sein. Und es ist auch eine große Verantwortung, Kinder durch einen Kita-Alltag zu begleiten.
Das ist die schönste und die größte Verantwortung überhaupt. Genau da sind wir auf einer Ebene. Ich möchte den jungen Menschen Lust drauf machen, Eltern zu werden. Ihnen klar machen, dass wenn du Kinder kriegst, ganz gleich wie viele das sind, du nichts an Lebensqualität verlierst. Du versäumst nichts. Und wenn du dir eine Weltreise nicht machst, ist wurscht, die leben wir ohne dich weiter. Sondern dass das Erfüllende, das Beste daran ist, dass du so einen Menschen prägen kannst. Ich habe einmal bei einem Taufgespräch, da bin ich da geguckt mit der Mama, hat Mama dann ein Kind angesetzt und gestillt und die war sehr kirchenkritisch. Da habe ich schon gemerkt, die will mich bürsteln. Das ist mir wurscht. Gell? Und dann hat sie mit mir da diskutiert über die Macht der Kirche und so und die unverheirateten alten Männer in Rom und so weiter. Und dann habe ich gesagt, merken Sie gerade, was Sie gerade tun. Sie stillen Ihr Kind. Sage, glauben Sie mir, gibt es etwas Mächtigeres in der Welt, als einen Menschen zu nähren? Und zwar jetzt nicht nur stillen, sondern geistig zu nähern, spirituell zu nähern. Sie wollen, dass wir ihr Kind taufen. Ich finde das toll, weil sie sich nämlich dazu bekennen, dass sie diesem Kind nicht nur Nahrung, sondern auch Geist und Geistlichkeit mitgeben. Das ist die größte Macht, die es gibt. Ich habe freiwillig darauf verzichtet, um ein anderes Gut willen, um ein anderes Ziel willen, um eine andere Botschaft willen. Das brauchen wir gar nicht gegeneinander ausspielen. Bitte nicht, gell? Sage ich, aber Sie haben das Wichtigste gewählt, was es gibt. Also, zusammengefasst, ich möchte, dass wir den Leuten Lust drauf machen, Lust, wieder Eltern zu werden. Nicht, weil dieses Land Kinder braucht, sondern weil du das brauchst, weil es zu deinem natürlichen Habitus gehört. Es ist dein Naturell. Der Mensch will sich fortpflanzen und er will weitergeben. Und zwar nicht nur biologisches Leben, sondern geistiges Leben. Ja. Und das macht nicht nur Spaß oder, nimm mal besseren Ausdruck, Freude, sondern das ist die Sinnerfüllung schlechthin.
Ja, eine innere Erfüllung, da gebe ich Ihnen ganz recht. Und ich glaube, Herr Pfarrer Schießler, dass was da vielleicht helfen kann, sind so realistische und ermutigende Vorbilder. Ja. Also quasi Eltern, die gerade junge Kinder haben und die diese Familienzeit eben, also die das wirklich aus einer inneren Erfüllung heraus tun und das auch so leben können und genießen können und die anderen jungen Menschen, ja, davon berichten. Ja.
Und da danke ich vor allem den Eltern, die zum Beispiel ein behindertes Kind annehmen.
Ja.
Ich habe eine Familie bei mir, die sehr engagiert ist, drei Buben, alle drei ministrieren schon, sogar der Jüngste mit 5 Jahren und mit Down-Syndrom. Wir haben uns kennengelernt, bis es um die Taufe von diesem Buben ging, wo sie gesagt haben, daheim, ich weiß nicht, wie Sie vorhin geschildert haben, irgendwie sind wir da diskriminiert, weil wir Ja gesagt haben zu einem behinderten Kind. Mhm. Und dann haben wir es bei uns getauft und dann haben wir im Gottesdienst nur mal vor den Leuten alle geredet. Und dann sagt diese Mama das kürzeste Lebensbekenntnis, das es gibt, und Liebesbekenntnis, und hat gesagt, was Schöneres hätte uns der Herrgott nicht schenken können wie diesen Buben. Das macht Lust.
Ja.
Und nicht, ich weiß nicht, lohnt sich das, und was du alles tun musst für das Kind und so weiter. Der Bub, wie gesagt, ist 5 Jahre und ist bereits mein jüngster Ministrant.
Ja, ja. Und solche Vorbilder braucht man. Solche Vorbilder, Eltern, die zeigen, schaut, das kann gut gehen und nicht nur, dass es gut gehen kann, sondern das kann auch unglaublich erfüllend sein. Also ich sehe immer, ich habe hier Nachbarn, die haben noch recht junge Kinder. Meine Kinder sind schon 16 und 19. Und ich sehe die immer, wie die unten an der Kuhweide stehen mit ihrem Sohn und mit ihrer Tochter. Und dann gucken die den halben Nachmittag den Kühen zu, weil der Sohn da so gerne ist bei den Kühen. Und dann denke ich immer, oh, wie schön ist das. Und wie sehr habe ich diese Zeit geliebt, wo ich mit meinen Kindern einfach nur mit dem Laufrad irgendwie nachmittags, sind wir einfach irgendwie in den Wald gegangen. Und also diese Zeit, diese Familienzeit, wo die Kinder noch so jung sind und ihre Eltern halt auch wirklich noch an ihrer Seite brauchen, die ist ja so schnell vorbei. Also dann sind die Ende Grundschule, dann kommen die in die Pubertät. Aber ja, das ist so eine schöne Zeit, also Menschen beim Wachsen begleiten zu dürfen, ne? Kleine Persönlichkeiten. Und ich glaube, was da ermutigend sein kann, ist zum einen wirklich ermutigende Vorbilder, also Eltern, die das gerade erleben und zeigen, wie es geht, plus wirklich viel mehr gesellschaftliche und politische Unterstützung.
Ja, und es geht ja weiter. Es hört ja nicht auf, wenn das Kind nicht mehr die Eltern in dem Maße braucht wie das Kleinkind. Es dreht sich ja um. Ich könnt manchmal hinheulen, wenn ich sehe, wie erwachsene Kinder sich um ihre Eltern bemühen, wie sie diese Rollen einfach umgetauscht haben. Und natürlich können Kinder, in welcher Phase immer, man sagt, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, anstrengend sein. Aber Entschuldigung, mein Chef ist auch manchmal anstrengend. Meine Arbeit ist auch anstrengend.
Ja.
Die Politik ist anstrengend, aber deswegen kann ich auch nicht austreten aus diesem Leben heraus. Dann stelle ich mich der Anstrengung. Und wirklich, wenn ich merke, kann mich ein Lord dem nicht mehr stellen, dann suche ich mir Hilfe. Ja, für was gibt es denn die KIG? Entschuldigung.
Also. Ja, und ich denke, was auch ganz viel hilft, ist einfach auch sprechen. Mit vielleicht mit den eigenen Eltern sprechen, mit dem Umfeld sprechen. Ich kann jetzt vielleicht für mich selber sprechen. Ich entspreche wahrscheinlich auch gerade der Zielgruppe, die so am Hadern ist mit sich. Soll ich Kinder kriegen? Möchte ich eine Familie gründen oder nicht? Das ist für viele Menschen in meinem Alter eine sehr schwierige Frage. Und ich kann auch nur für mich jetzt sagen, ich erlebe es gerade ganz aktiv in meinem Umfeld. Ganz viele junge Familien, wie Sie es gesagt haben, ist wirklich, wenn man diese Vorbilder lebendig vor sich hat, dann kommt man da auch ins Überlegen und man sieht das wirklich bildlicher vor sich. Und ich glaube, da kann man diese Rationalität so ein bisschen mal hinten anstellen und vielleicht auch so ein bisschen sich mehr drauf einlassen. Ich glaube, es ist eine Rolle, mit der, wenn man sich das zu verkopft drauf vorbereitet, dann sieht man sich nur überfordert. Aber wie Sie es auch vorhin so schön gesagt haben, es braucht eine gewisse Kennenlernphase in der Kita für die Eltern. Es braucht eine gewisse Entwicklungszeit, sich als Eltern in diese Rolle einzufinden, als Kinder sich in verschiedenen Phasen einzufinden. Also man muss sich da, glaube ich, einfach selber die Zeit und die Entwicklung auch einfach geben und sich da weniger unter Druck setzen von sich selbst, aber auch von außen. Es ist eine schwierige Frage für viele, aber Sie haben das heute beide total schön skizziert. Elternschaft und Familie ist viel mehr als irgendwie nur die Vereinbarkeit von Beruf und Karriere und irgendwelchen Zielen, denen man so hinterher rennt, sondern das, was bleibt, ist ja am Ende die Familie und die Kinder. Und Sie haben es so schön gesagt, Herr Schießler, der Chef kann auch anstrengend sein, aber das, was die Kinder einem zurückgeben, das kann man, glaube ich, nicht mit irgendwelchen Karrierezielen oder irgendwas anderem vergleichen.
Ich finde es ja wahnsinnig mutig, wie immer jetzt, ja, wenn man Weihnachten feiert, ob jetzt alleine oder im Familienkreis. Und was ist der Mittelpunkt dieses Festes? Ein Kind. Das ist dermaßen demonstrativ, das ist so provozierend, was das Christentum mit diesem Fest eigentlich macht. Übrigens entstanden in Rom, wo ja Kinder völlig rechtlos waren, die man nicht braucht hat, die Neugeborenen haben in Tiber reingeschmissen. Dann kommen diese Christen daher und feiern statt Sol Invictus, unbesiegbarer Gott und Kaiser, feiern sie ein Kind in eine Krippe. Ich glaube, dieser Auftrag ist bis heute für uns wichtig, ist wie virulent und so Menschen wie Sie, die die Rechte dieser Kinder einfordern, die machen das nahtlos weiter und dafür gilt auch unser ganz großer Dank für Sie. Ja.
Ich möchte jetzt nochmal eine weitere Variable mit einbringen. Wir haben jetzt schon über die Eltern und die Pädagogen gesprochen. Ich möchte jetzt nochmal die Kinder so ein bisschen beleuchten. Viele Eltern, wir haben es ja jetzt im gesamten Gespräch schon gesagt, haben eigentlich immer nur das Beste für ihre Kinder im Sinne und möchten am liebsten alle Unannehmlichkeiten, Gefahren und Hürden für ihre Kinder aus dem Weg räumen. Es gibt dabei ja auch Studien schon dazu, die so ein bisschen belegen, dass eine gewisse überbehütete Kindheit sich für Kinder und Jugendliche dann später auch im Erwachsenenleben als schwierig gestalten kann, weil vielleicht ein gewisser Mangel an Selbstwirksamkeit resultiert, auch Korrelation zwischen zunehmender Angst und Depressionen auch schon untersucht wurde. Mhm. Frau Schmitz, was können Sie da aus Ihrer Erfahrung sagen?
Ja, also ich habe gerade erst einen großen Fachartikel darüber gelesen. Im Spiegel ging es um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Ich denke, das sind viele Faktoren. Es ist auch, was wir zum Beispiel als Gesellschaft gerade ganz dringend brauchen, ist eine gesetzliche Grundlage für den Umgang mit digitalen Endgeräten und mit dem Umgang mit Social Media für Kinder und Jugendliche. Wir haben da noch immer noch keine gesetzliche Grundlage. Das ist einfach haarsträubend. Also zum Beispiel einfach nur ein Beispiel. In Frankreich ist es seit 2018 so, dass private Smartphones an Schulen verboten sind. Ja, seit vor Corona, seit 2018. Also Frankreich ist da viel weiter als wir. Auch Australien ist viel weiter als wir. Also das ist schon auch ein wichtiger Faktor, der sehr viel mit psychischer Gesundheit zu tun hat. Und da kommen wir in Deutschland jetzt gerade erst drauf. Mhm. Also wir sind da noch ganz am Anfang. Wir haben das einfach laufen lassen. Und es gibt ganz viele Kinder und Jugendliche, die im virtuellen Raum seelisch verloren gegangen sind, also die da wirklich auch in diesen ganzen Belohnungssystemen, die da auch suchterzeugende Belohnungssysteme, die da ja ganz bewusst auch von den Betreibern angewendet werden. Also das ist ein großer Faktor, der sehr die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen einfordert und wo wir als Gesellschaft noch viel stärker hinschauen müssen. Dann hat natürlich die Corona-Krise, aber eigentlich diese Tendenz zu den auffälligen psychischen Themen, die war schon vor Corona, hat die sich schon abgezeichnet. Und es sind auch schon so Sachen wie Zukunftsängste. Viele Jugendliche machen sich Sorgen um den Klimawandel, um die auch die Situation, die demografische Situation in Deutschland, ne, die Renten. Krieg. Also wir haben ja gerade schon auch sehr heftige Themen, mit denen diese Generation jetzt wirklich aufgewachsen ist, ja. Mhm. Und wo auch diese Generation, die wir jetzt gerade haben, auch sehr ängstliche Eltern erlebt haben, ja. Weil Corona zum Beispiel war ja auch für die Familien eine Katastrophe, ja. Also das war ja auf einer sozialen, menschlichen Ebene. Man durfte keinen Kontakt mehr zu seinen Großeltern haben. Und wir waren ja alle in Panik und in Angst in der Zeit, weil keiner genau wusste, was passiert da gerade, was ist das für ein Virus. Also das muss man schon auch alles sehen. Wir Menschen brauchen Zeit, um solche Dinge zu verarbeiten. Ja, also das dauert. Das ist nicht einfach nur, so jetzt müssen wir keine Masken mehr tragen und jetzt muss sich keiner mehr testen und so. Wir machen einfach weiter wie vorher. Nein, das hinterlässt ja Spuren. Ja, also das sind schon auch alles so Faktoren, die damit reinspielen. Und sicherlich ist der Faktor Überbehütung da auch mit dabei. Mhm. Die gute Nachricht ist, dass wenn Kinder in die Krippe gehen und in den Kindergarten gehen, dass sie da, also eigentlich entwicklungspsychologisch ist es so, dass der Krippenbesuch und der Kindergartenbesuch, wenn das pädagogische Fachpersonal gut aufgestellt ist und gut ausgebildet ist und so weiter, ist als Entwicklungsanregung für Kinder ausreichend. Ja, mhm. Ich komme da ja in eine Gemeinschaft. Das sind Kinder unterschiedlichen Alters. Das sind hoffentlich immer die gleichen Erwachsenen. Also möglichst kein Personalwechsel. Das ist für Kinder nicht so gut zu verarbeiten. Also es sollten schon immer stabil gleichbleibende, verlässliche, freundliche Erwachsene sein. Und die haben ja den pädagogischen Auftrag, die Kinder durch den Tag zu begleiten. Und es gibt Studien, dass ein Kindergartenkind im Durchschnitt 8 bis 9 Konflikte pro Stunde hat. Mit anderen Kindern, oh, mit sich selbst. Und idealerweise wird es bei diesen Konflikten begleitet, aber nicht im Sinne von, ich nehme dem Kind den Konflikt ab, ja, und löse den für die Kinder, sondern ich unterstütze die Kinder dabei, jetzt dafür eine gute Lösung zu finden. Ja, mhm. Und das fördert ja Resilienz. Also Resilienz entsteht ja da, wo ich auf ein Problem stoße oder auf einen Konflikt stoße und dann im Rahmen meiner emotionalen und kognitiven Reife für diesen Konflikt schon mal entweder selber eine Lösung finden kann oder zumindest an der Lösungsfindung beteiligt werde. Ja? So lerne ich, das Leben bringt angenehme und schöne Gefühle und es bringt aber auch anstrengende Gefühle und Situationen. Und ich lerne im Rahmen meines Entwicklungsalters immer mehr mit diesen Situationen umzugehen. Ja, also ich werde durchaus auch herausgefordert. Ja. Und daran entwickle ich meine Resilienz. Das heißt, es geht immer um das richtige Maß an, den Kindern nicht zu viel abzunehmen, aber eben auch gleichzeitig ihnen nicht zu wenig zuzutrauen. Ja, also ich muss so dieses Mittelfeld bedienen. Ja, ja? Ich bringe sie schon in eine gewisse herausfordernde Situation, aber ich gebe ihnen auch Möglichkeiten, sich zwischendurch zu regenerieren. Und da ist eigentlich die frühpädagogische Bildungseinrichtung der ideale Ort, um all diese sozialen und emotionalen Erfahrungen zu machen, wenn die Kinder gut begleitet werden und wenn die pädagogischen Fachkräfte das auch wirklich als ihren Auftrag erleben. Unser Auftrag ist, eine gute Lernumgebung den Kindern, eine anregende, interessante Lernumgebung den Kindern zu bieten und sie bei allen innerhalb dieser Lernumgebung auftretenden Problemen dem Entwicklungsalter der Kinder entsprechend zu begleiten. Ja? Und da, ich habe Fälle erlebt, wo selbst Kinder, die zu Hause sehr stark überbehütet werden und auch teilweise noch so verniedlichend auch angesprochen werden von ihren eigenen Eltern, bis hin zu, dass sie sogar noch im Kinderwagen bis vor die Kita-Tür gefahren werden, ja, dass die durch den Kindergartenbesuch trotzdem gereift sind. Also, dass sie auch die Schulreife erreicht haben, ja, weil die im Kindergarten genug Entwicklungsanregung auf allen Bereichen erhalten haben.
Wunderbar. Also es geht einfach um eine adäquate Selbstwirksamkeit, die man den Kindern zutraut. Da das Maß zu finden, das ist wahrscheinlich die Krux oder das Schwierige für Eltern. Aber da auch kann ich wahrscheinlich im Gespräch mit Erzieherinnen und Erziehern mir so ein bisschen Hilfe holen, wenn ich mir nicht sicher bin, was kann ich meinem Kind zutrauen. Und wo darf ich unterstützen, ohne dass ich dem Kind jetzt da zu viel vorwegnehme?
Ja, und wenn wir sagen, das Leben ist halt nicht perfekt. Ich meine, man hört immer wieder, eigentlich sollte man auch so einen Elternführerschein einführen. Zum Autofahren braucht man einen Führerschein, zum Jagen, zum Fischen und überall. Und Eltern können alle werden. Ja, das Risiko ist drin. Und es gelingt oder es gelingt nicht. Es gibt halt nicht diesen Button. Jetzt habe ich ein Kind bekommen, jetzt bin ich schon perfekte Eltern. Ich kann immer nur diesen jungen Leuten anraten, lasst euch immer beraten. Wenn es zur Taufe kommen, was glaubt ihr, warum ihr einen Taufpaten habt? Damit ihr jemanden da habt, der vielleicht nicht im Schützengraben liegt wie ihr, sondern der darüber ein bisschen die Lufthoheit hat und ein bisschen drüber schaut. Und dann empfindet ihr es als eine Art Hilfe, wenn der euch vielleicht ein bisschen zur Seite springt und sagt, ich würde das und das nicht so tun, ich würde das nicht so tun. Und ihr überfordert gerade euer Kind oder ihr vernachlässigt es. Aber dass wir natürlich nie die hundertprozentige Sicherheit haben, dass das funktioniert, ist klar. Aber es ist ja wie in allen Belangen einer Gesellschaft, einer Sozietät so, je mehr wir uns gegenseitig aufeinander einlassen, umso mehr können wir auch Probleme erkennen und dann auch lösen. Aber es wird nie die hundertprozentige Sicherheit geben, dass wirklich perfekt gelingt. Das ist klar.
Ja, also da bin ich zu 100% bei Ihnen, finde ich sehr schön auf den Punkt gebracht. Und ich möchte ergänzen, genau das könnte man Eltern auch noch mitgeben, was Sie jetzt gesagt haben. Die müssen das nicht alleine schaffen. Also Eltern sollten sich immer, egal ob in den 70ern, 80ern, 90ern oder im Jahr 2025, andere Erwachsene an die Seite holen. Also die dürfen das wirklich selber so sehen. Ich bin Papa oder Mama von diesem Kind. Und die pädagogischen Fachkräfte in der Krippe oder im Kindergarten oder auch die Tagespflege, Mama oder Papa, sind auch ganz wichtige Personen für mein Kind. Und mein Kind macht ganz viele wichtige Erfahrungen in der Anwesenheit dieser anderen Erwachsenen. Und die sind auch sehr wertvoll für mein Kind. Und wir als Erwachsene, wir stellen uns nebeneinander und stemmen diese wunderbare Aufgabe gemeinsam. Ja, gerade für Eltern, die jetzt nicht Großeltern in unmittelbarer Nähe haben, die auch mit unterstützen können. Ja, manche Eltern sind ja da wirklich, was so Verwandtschaft angeht, so ein bisschen sehr auf sich alleine gestellt. Gerade und extrem ist es bei alleinerziehenden Eltern, ja. Und da ist es so wichtig, sich andere Erwachsene an die Seite zu holen, ja, und die auch da bewusst drauf anzusprechen und zu sagen, ich werde als Mama oder als Papa immer die wichtigste Person im Leben meines Kindes sein, ja, daran ist ja gar nicht zu rütteln, aber es darf auch intensive Beziehungen, vertrauensvolle Beziehungen zu anderen Erwachsenen aufbauen, die ja auch konstant im Leben dann vorhanden sind, jeden Tag, und da auch ganz wichtige Entwicklungserfahrungen machen. Also wieder dahin zu kommen, auch wir als Gesellschaft, die Kinder sollten wir alle gemeinsam begleiten. Ja, das ist die Aufgabe von vielen Erwachsenen und nicht nur von Mama und Papa.
Ja, und die Hilfe zur Selbsthilfe, das ist mir so wichtig, gerade bei uns in der Freie. es kommen immer solche Phasen dann und dann haben wir wieder mal ein paar Mütter, die an uns herantreten, ob sie einen Raum haben könnten, einmal in der Woche sich treffen, Mutter-Kind-Gruppe, ohne große pädagogische Begleitung, sondern nur für sich selbst. Und dann stellen wir den Raum zur Verfügung. Ja, unbedingt, weil ihr euch auch selber irgendwie finden müsst und auch gegenseitig beobachten könnt. Nebenbei ist es natürlich auch professionell. Wir haben frühkindliche musikalische Erziehung da. Da ist dann eine Musikpädagogin da. Also es muss immer beidschienig gefahren werden. Was kann ich selber tun? Wo kann ich mich selber mit meinem Kind und mit anderen zusammentun und Erfahrungen machen? Und wo kann ich Angebote, die mir gemacht werden, in Anspruch nehmen? Und ich glaube, das ist der perfekteste Weg, ohne dass wir einen perfekten Zustand erreichen werden. Nie.
Ja, genau. Ja. Das ist gar nicht nötig. Ja. Da gibt es vom Familientherapeuten Jesper Juhl so den Tipp, Eltern sollten maximal 80% anstreben und niemals 100%, weil wenn sie wirklich versuchen, 100%ig gute Eltern zu sein, dann ist es für sie selber natürlich aus menschlichen Gründen erstens mal gar nicht erreichbar und es ist auch eine ganz große emotionale Belastung für die Kinder. Weil wenn Papa oder Mama versuchen, perfekte Eltern zu sein, dann muss ja das Kind auch perfekt sein. Das Kind muss ja quasi beweisen, ich habe die perfekte Mama, ich habe den perfekten Papa. Also das Perfektionismus ist da wirklich, kann da ganz giftig wirken in so einem Familiensystem. Und deswegen hat der empfohlen, bitte strebt maximal 80% an. Das reicht vollkommen aus. Und wenn ihr merkt, ihr fangt an, über diese 80% zu gehen, dann fragt euch, was ist los? Wo kommt der Perfektionismus her? Der schadet meiner Familie und meinem Kind. Ja.
Darf er weniger sein. Mein Vater hat sich am Sterbebett von mir verabschiedet mit den Worten, ich weiß, ich habe nicht alles richtig gemacht, aber du musst mir glauben, ich habe es immer gut gemeint.
Ja.
Da ist von 80%, 70%, 50% nicht die Rede, aber ich habe die Botschaft verstanden.
Ja, schön.
Wir möchten unseren Podcast ja immer mit etwas Positivem beenden. Eigentlich unter dem Hashtag mehr davon. Jetzt haben Sie gerade gesagt, weniger ist manchmal auch mehr. Frau Schmitz, was würden Sie sagen? Ein Punkt, was könnten Sie Eltern und Pädagogen mitgeben? Wovon darf es ruhig mehr geben? Und vielleicht, weil es jetzt gerade so gut passt, wovon darf es auch weniger sein?
Ja, also nehmt euch mehr Zeit oder vielleicht macht ihr das schon, euch gegenseitig kennenzulernen und dass Vertrauen entstehen darf, dass Vertrauen wachsen darf, dass es erst aufgebaut werden darf, dass da jede Mama, jeder Papa auch so ein bisschen seine eigene Zeit braucht. Manche bringen schon so Vertrauensvorschuss mit und manche brauchen ein ganzes Jahr, bis sie wirklich mit ihrem Kind ganz in der Einrichtung angekommen sind. Oder manche brauchen sogar noch länger als ein Jahr. Und weniger macht's weniger Programm mit den Kindern. Also falls das nicht eh schon in der Kita so gelebt wird, lasst's vor allem, begleitet die Kinder durch den Tag, so wie er gerade ist, der Tag. Und da gibt's ja eh feste Punkte, also wir gehen in den Garten, wir gehen zusammen essen, da gibt's ja eh so feste Abläufe oder feste Zeiten im Tagesablauf. Aber die meiste Zeit geht's um Begegnung, dass die Kinder sich gegenseitig begegnen können, dass sie sich selber begegnen können, mit sich selber Erfahrungen machen können und dass sie dabei begleitet werden. Also das sollte eigentlich der Fokus sein. Das freie Spielen, so nennen wir das ja immer, wir nennen das freie Spielen, aber eigentlich ist es die Entwicklungsarbeit von den Kindern. Also wie komme ich mit anderen Kindern klar? Wie komme ich mit mir selber klar? Wie komme ich mit dem Raum klar, mit den Materialien, die da sind, mit den Erwachsenen, die da sind? Das ist die Entwicklungsaufgabe von Kindern in dem Alter. Und da braucht es gar nicht so viel Programm von den Erwachsenen, sondern eine gut gestaltete, immer wieder angepasste Lernumgebung, eine pädagogische Haltung und eine dem Entwicklungsalter der Kinder entsprechende Begleitung.
Vielen Dank.
Wunderbar. Tolle Schlussworte. Herzlichen Dank, Frau Schmitz, für das tolle Gespräch und auch an Sie, Herr Pfarrer Schiessler.
Danke.
War wieder ein Vergnügen.
Danke.
Ja, mir auch. Vielen, vielen lieben Dank an Sie beide. Es hat mir jetzt total viel Freude gemacht.
Das ist schön. Bis bald, Frau Schmitz. Tschüss.
Bis bald.
Das war Pausengong. der Bildungspodcast der KIG Bayern.
In Kooperation mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.